Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
Hier ist eine neue Folge, hier ist Rande Racing, der Motorsport-Podcast. Erstmal ein großes Entschuldigung an alle, wir waren 2 Wochen nicht da. Das hat aber Gründe und deswegen wird diese Folge hier pickepacke voll mit Eddie Mielke und Timo Scheider. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, Matthias. Der Grund Servus. Ist ja ganz einfach. Ihr wart überall in der Weltgeschichte unterwegs, ja, und ich habe mich gelangweilt.
Ach, Eddie.
Ja, ernsthaft. Jetzt aber.
Das ist wirklich, also unterschiedlicher können natürlich die Eindrücke der letzten Wochen irgendwie nicht sein. Du hast dich gelangweilt, weil irgendwie ein Drittligaspiel bei Magenta Sport nach dem anderen abgesagt wurde. Beschissene Situation ja. Für alle Kollegen, die da arbeiten. Timo am anderen Ende der Welt gefühlt in Saudi-Arabien, ich in Valencia. Wir hatten es gut, Timo, muss man sagen. Ne? Da wurde nichts abgesagt.
Nee, also ich hatte natürlich schon so gerade im Thema Saudi-Arabien schon ein bisschen auch Kopfschmerzen, muss ich sagen. Ich meine, ein Land, was eigentlich seit 2 Jahren erst, was das Thema Frauen betrifft, sich so öffnet und locker und entspannt wird. Und ich war mir nicht so sicher, ob das so richtig cool wird. Und ich muss sagen, wow, ich bin beeindruckt von der Freundlichkeit der Menschen und ich war super beeindruckt von der Service, von dem Serviceangebot und hatte nicht ansatzweise irgendwie ein komisches Gefühl. War da auch vor Ort im Krankenhaus abends alleine und habe mir meinen Corona-Test irgendwie bestellt, wo zwar 7 Leute gebraucht werden, um einen Zettel auszufüllen, was halt noch ein bisschen anders als die Bürokratie bei uns ist. Aber Saudi-Arabien war super cool und meine Erfahrung in Sachen Extreme E, wo ich als Streckenbauer quasi mitgenommen wurde und Informant von Fahrerseiten, war sehr, sehr informativ und interessant.
Müssen wir vielleicht erstmal erklären.
Wie war denn die Reise? Wie war denn die Reiserei, Timo?
Müssen wir erstmal erklären auch gleich oder vielleicht beides beantworten. Denn Extreme E, ich weiß gar nicht, wie viele unserer Zuhörer da jetzt was mit anfangen können, ist ja im Prinzip ein ganz, ganz neues Projekt, ne? Aber erzähl erstmal die Reiserei.
Ja, also die Reise war gar nicht so dramatisch. Also es ging zwar am Anfang relativ lang, weil das Problem war, dass selbst die großen Reiseagenturen tatsächlich Last-Minute-Cancel-Flüge bekommen haben, beziehungsweise erst gebucht, dann haben die Reiseveranstalter beziehungsweise dann eben die Airlines ihre Flüge gecancelt. Und das Problem war tatsächlich, dass irgendwann meine Flüge mit 9 Stunden Aufenthalt in Istanbul, um irgendwie nach Hause zu kommen, geplant waren. Dann wurde das wieder abgesagt, dann ging es über London, dann ging es dann doch wieder über Dubai, alles wunderbar. Also es war ein Chaos, die Reiserei, weil verständlicherweise die Fluggesellschaften, wenn dann nur 3 Leute gebucht haben auf irgendeinem Flug, dann canceln die das irgendwann, weil es einfach rechnerisch nicht ansatzweise verträglich ist. Thema war so, ich brauchte einen PCR-Test beim Runterfliegen, bin über Dubai geflogen, eine Nacht da gewesen und dann weiter von Dubai nach Jeddah. Von Jeddah nach Al-Ula. Sagt euch natürlich alles was, nämlich gar nichts wahrscheinlich.
Gesundheit.
Musste dann 48 Stunden in Quarantäne quasi und musste mich dann da vor Ort dementsprechend verhalten. Dann nochmal einen Corona-Test nachweisen, dann im örtlichen Krankenhaus und damit war alles erledigt. Das Ganze auf der Rückreise war einfach super, super easy. Also ich habe gerade so ein bisschen drüber diskutiert, die Angstmacherei so vor unserer Reiserei. Ne? Also Rückweg war reinsetzen, keinen Test vorweisen, über, wo bin ich denn geflogen? Ich bin geflogen über London, Heathrow und nach Hause, nach München und nach Österreich. Da hat mich nicht ein Mensch gefragt nach irgendeinem Test. Ist tatsächlich so, können wir lange drüber diskutieren. Können wir lange drüber diskutieren, was richtig und was falsch ist und was Angstmacherei ist, aber natürlich muss man da auch an die Einzelnen persönlich oder privat appellieren, dass da jeder wissen sollte eigentlich, was erlaubt und was nicht erlaubt ist und wo man sich dann an die Regeln halten sollte und muss vor allen Dingen. Aber okay, that's Thema Reisen. Ja, ansonsten, Extreme E, Matthias, ist ja geil, dass du da auch eine Erfahrung jetzt kürzlich mit hattest. Extreme E, für die, die es nicht kennen, Extreme E wird eine neue voll elektrische SUV-Rennserie, wo es auch in Zukunft Hersteller geben wird, die ihre Silhouetten auf diesen Buggy quasi stecken dürfen und können. Initiiert vom Alejandro Agag, der Gründer der Formel E. Formel E ist ja schon mittlerweile bekannt. Und es wird 5 Rennen weltweit geben, in verschiedensten Krisengebieten, sagen wir mal so, auf dieser Welt, wo man auf die Probleme unserer Natur und unserer Welt aufmerksam machen möchte. Ein Hollywood-Regisseur, der einen Oscar gewonnen hat sogar, wird quasi die ganze Situation verfilmen. Es wird also sehr viel Foto- und Filmtechnik verkauft werden. Es wird auch Racing geben und das Geile ist, es sind mittlerweile richtig geile Fahrer am Start. Also nicht nur, dass Lewis Hamilton und Nico Rosberg ein eigenes Team haben, sondern die haben auch noch mit Sebastian Loeb, Johann Christoffersen, Matthias Ekström, Timmy Hansen, also ein paar richtig, richtig fette Namen am Start.
Carlos Sainz.
In der Serie und Carlos Sainz.
Der alte, fast Senior. Entfallen.
Senior. Ja, das ist das Geile. Und der Junior ist Besitzer des Teams. Also, genau. Ist auch geil. Und Laia Sanz, seine Frau, da kommt nämlich das Thema Frauen ins Spiel, hier wird nämlich mit Mann und Frau gefahren. Sprich, der Mann fährt eine Runde, Fahrer wechselt, die Frau fährt eine Runde. Das ist das Racing der Neuzeit. Hört sich komisch an, ist aber so. Und das ist eine coole Aktion, kommt gigantisch an bei Partnern und Sponsoren. Und ich glaube, dieses Thema Extreme E wird noch für Furore sorgen, auch wenn man es aktuell nicht so sehr wirklich kennt und noch nicht wahrgenommen hat. Aber du, Matthias, mein Lieber, hast ja tatsächlich, das wusste ich auch nicht, die Möglichkeit gehabt, vor 2 Tagen so ein Auto zu fahren. Denn die Abtruppe hat dir von Matthias Eck schon das Auto zur Verfügung gestellt. Irgendwie in der Art war das doch, oder?
Ja, das war unglaublich. Ich war in Valencia und habe da mit den Abt-Jungs natürlich gesprochen, die ja weiter das Formel-E-Team betreiben und das machen und so. Und dann kam auf einmal die Frage, ey, hast du nicht Bock am Samstag, also jetzt vergangenen Samstag, dieses Auto in Oschersleben dir mal anzugucken? Wir stehen da, wir testen da mit Matthias Ekström und mit Claudia Hürtgen. Die sollen das Team für Abt sein, eben Mann und Frau. Und dann bin ich da hingefahren und dann haben wir uns das angeguckt, das Auto, und dann bin ich mitgefahren mit Ecki. Das ist so eine Motocross-Strecke da in diesem ganzen Areal, wo ja auch die Rennstrecke ist, beziehungsweise die Motocross-Strecke ist eine ganz eigene, ein ganz eigenes, tolles Gelände, was die da haben in Oschersleben. Und dann ist eben dieses Auto da getestet worden und dann bin ich bei Ecki mitgefahren ein paar Runden. Das geht schon echt gut ab, muss man sagen. Und irgendwann hieß es so, möchtest du mal selber fahren? Und dann war erst so ein bisschen Diskussion. Okay, da war das wirklich die Mechaniker von ab. Die waren alle so ein bisschen panisch, um Gottes Willen, wirklich. Und dann hat aber Thomas Biermeier als Sportchef sozusagen, als Abt-Chef das dann erlaubt und dann durfte ich diese, auf einmal saß ich am Steuer und dann bin ich das Ding selber gefahren, haben gesagt, okay, mach einfach nur keine Scheiße, sei einfach vorsichtig, und dann bin ich tatsächlich die erste Runde natürlich so ein bisschen wie auf rohen Eiern gefahren und dann habe ich schon ein bisschen mich getraut und durfte ein bisschen Gas geben und ein bisschen driften und so und kam dann so nach 3 Runden wieder rein und dann war, das war wirklich cool und hat echt Bock gemacht und man kriegt eben den Eindruck, auch wie dieses elektrische Fahrzeug halt funktioniert und es ist die Zukunft des Motorrads. Sports. Ich glaube, Eddie, du hast ja auch die Formel-E-Testtage mitverfolgt und wir haben uns damit sehr genau beschäftigt während dieser 4 Tage in Valencia Ende November, Anfang Dezember. Wir gucken da in eine spannende Zukunft, während woanders ganz, ganz viele Lichter ausgehen. Tragischerweise haben wir jetzt mit Extreme E und auch Formel E wirklich 2 spannende Elektroprojekte da vor uns, oder? Wie siehst du das?
Also ich sehe das ganz genauso, weil ich hatte wirklich so viel Langeweile, dass ich hier vorm Ticker gesessen habe. Du wirst lachen, aber ich habe die Zeit genutzt, habe so ein bisschen im Büro rumgemuddelt und habe mir tatsächlich den Live-Ticker, den es von der Formel E aus Valencia gab, genau angeguckt, um da einfach auch am Laufenden zu bleiben und mal so zu gucken, was meine Bekannten so machen, die ich in der Formel E kenne. Ob es jetzt Edu Mortara, René Rast, Nico Müller, Robin Freins oder wer auch immer ist. Maximilian Günther habe ich natürlich genau verfolgt, über den haben wir neu schon mal gesprochen. Der war ja dann am Ende auch schnellster. Und allein an der Qualität, wie dieser Ticker aufgebaut war, mit stündlichem Update, mit den Zeitenlisten. Das hat schon gezeigt, wie viel Potenzial dahinter steckt, ne? Obwohl ich natürlich lieber mit dir, ist ja meine Stadt Valencia, rund um die Strecke gerannt wäre. Mal eben noch mal ganz kurz zu Extreme E. An beide die Frage. Der eine ist schon gefahren. Ich weiß nicht, Timo, bist du auch schon eingefahren? Und vor allen Dingen, was mich natürlich interessiert, wie viel PS haben die Dinger denn?
Also ich bin tatsächlich
mit 2-mal Testabsagen. Du bist noch nicht gewarnt.
Ja, so der Herr Killing hat mir da was voraus.
Ich habe Timo Schreider etwas voraus beim Thema Autofahren. Das ist ja, warte mal, sorry.
Unglaublich.
Ja, das ist echt Wahnsinn. Ja, also ich habe tatsächlich 2-mal Testabsagen müssen. Jetzt stehe ich da, habe die erste Strecke dieses Auftakts im April 2021 mit entwerfen und designen dürfen und habe noch nicht mal so ein Auto gefahren, aber das war ein Drama und jetzt also man baut gerade dran, dass man mir schnellstmöglich das Auto zur Verfügung stellt, um nochmal auf der Strecke quasi den Final Check zu machen, weil wir hatten Buggys zwar vor Ort, aber natürlich nicht diese Autos, die dann in Wirklichkeit dann mit 550 PS unterwegs sein werden, zu fahren. Also von daher, Fakt ist, dass ich jetzt schon sagen kann, dass sich alle Fahrer da richtig warm anziehen können, weil Wir werden einen Rundstreckenkurs durch die Wüste von Saudi-Arabien haben. Da geht es durch Dünen, über Dünen mit unglaublichen Gefällen. Also ich kann euch nur sagen, ich stande vor einer Kuppe, wo wir gefühlt mit 6, 7 Mann standen und sagen, kann man da mit einem Auto überhaupt runterfahren? Soll das wirklich möglich sein? Ja, und ich habe gesagt, also wir und Alejandro Agag als Gründer der Serie hat gesagt, wir brauchen was mega Spezielles. Wir sind extrem, wir müssen extrem sein. Also es muss irgendwas geben. Wir haben 5, 6, 7 Locations bereist und die finale Location ist wirklich wow, muss ich sagen. Also ich bin dann irgendwann unter allen den Augen, die da waren, habe ich meinen Mut zusammengenommen, musste echt wirklich Mut zusammennehmen und bin dann diese Düne runtergedonnert. Hatte kurz einen braunen Streifen in der Hose, aber wenn man es einmal gemacht hat, dann ist dann plötzlich alles ein bisschen angenehmer und das Ganze wurde dann auch schneller und schneller, bis man dann über die Kante tatsächlich abgehoben war und ich mich irgendwann fast vorwärts überschlagen hatte. Also ich kann euch nur sagen, liebe Fahrer und Teams, zieht euch warm an, wobei warm anziehen braucht ihr nicht, im April ist heiß da in der Wüste, aber es wird eine Hardcore-Strecke werden. 10 Kilometer lang.
Ich habe sowas auch schon mal erlebt in Katar. Ich erinnere mich gut, das haben wir immer im Rahmen der MotoGP gemacht, sind wir dann mit irgendwelchen Spezialisten, mit aufgepimpten Jeeps, mit richtig Qualm, sind wir dann schön in die Wüste gefahren. Die ist ja nicht ganz so groß in Katar, aber ich kann deine Eindrücke nur bestätigen. Also wenn man dann mit so einem richtigen Crack, der das jeden Tag macht, dann das erste Mal da unglaubliche Steigungen und Gefälle bewältigt und dann eben halt mit dem Sand, der sich auch von Sektion zu Sektion komplett verändert, völlig irre das Feeling.
Also und ich ohne Scheiß, Eddie, da ist natürlich Oschas Leben ein Furz und ein Scheißdreck dagegen, gegen das, was die da planen. Das ist ja nicht nur jetzt in der Wüste von Saudi-Arabien, sondern auch im Eis soll gefahren werden und wirklich an ganz speziellen Orten, eben im Regenwald, glaube ich, habe ich gehört. Also das sind so
im Amazonas, genau.
Im Amazonas,
das wird in der Antarktis einfach gefahren, an Orten, wo es wirklich, wo wirklich auch darauf aufmerksam gemacht werden muss und soll. Da können jetzt auch wieder die Kritiker sagen, okay, dann karren die das ganze Zeug da irgendwie hin. Es ist ja auch eine große Umweltverschmutzung. Aber es ist natürlich auch ein Thema, einfach darüber zu berichten und eben auch auf diese Probleme in der Welt weiter aufmerksam zu machen. Insofern finde ich das ein hochspannendes Projekt, was Sie da vorhaben. Und wie gesagt, Timo, dass ich dieses Auto schon vor dir fahren durfte, das werde ich für immer in mein rotes Buch schreiben und ja, schön. Das ist wirklich
das, schön. Das Naturthema, was wir da gerade angesprochen haben, ist so, wie ich das verstanden habe. Ich gestehe, ich habe das jetzt nicht ganz so intensiv verfolgt wie ihr beide, weil ich noch keine Berührungspunkte hatte, keine persönlichen. Aber wenn ich das richtig mitgekriegt habe, Nico Rosberg, weiß man ja, der engagiert sich ja sowieso auch fürs Thema Umwelt, auch in anderen Bereichen. Das war, glaube ich, auch der auslösende Punkt, warum es dazu gekommen ist, dass Lewis Hamilton und Nico Rosberg sich da engagiert haben mit einem eigenen Team.
Ja, genau. Ja, absolut. Gebe ich dir vollkommen recht. Also es ist wirklich bis ins kleinste Detail geplant, was da passiert. Also es wird ja zum Beispiel auch nicht so sein, dass alle Teams einzeln ihre Logistik planen müssen. Es wird ein Schiff, dieses St. Helena geben, wo das Paddock drin ist, wo alle Autos gebündelt und Teams zusammengebündelt, nicht die Teams jetzt einzeln, aber die Autos und das ganze Equipment von A nach B transportiert wird. Dieses Schiff wird auch als Forschungsschiff auf seinen Reisen von A nach B auf diesem Kontinent genutzt, um verschiedene Dinge zu erforschen eben auch. Ich habe das am Rande mitbekommen jetzt bei meiner Reise, da waren Forscher, da ging es um Schildkröten, die an einem Platz, muss man sich vorstellen, dieses Strandes, um den es da ging, ich habe den Anfang nicht ganz mitbekommen, die quasi da geboren werden am Strand XY und für 30 Jahre verschwinden diese Schildkröten. Nach 30 Jahren kommen die an genau diesen Ort zurück, um da quasi dann nochmal Kinder zu kriegen. Das ist unfassbar. Also, ich weiß, was kann man sich für interessieren oder auch nicht, aber es ist interessant, das zu hören, dass es sowas gibt, bei Schildkröten zum Beispiel. Und das geht nicht nur in Sachen Schildkröten, sondern in all dem, was unsere Natur und unsere Welt quasi beeinflusst, werden Forscherteams unterwegs sein und dieses Schiff im Rahmen dieser Motorsportaktivität, einmal um Aufmerksamkeit zu generieren, braucht man den Motorsport und diese speziellen Locations braucht man eben, um wirklich um diese Krisensituationen zu berichten und zu zeigen, hey, wir räumen den Strand frei vom Plastik, wir gucken, dass wir für die Natur was Gutes tun, dass wir für Mensch und Tier irgendwo helfen können und darum geht es am Ende des Tages und das wird eine gigantische Reportage werden. Also ich bin mir sicher, Motorsport, wie es ihn vorher so noch nicht gegeben hat in der Gesamtkombination.
Ja, insgesamt ist
ja. Ja, ich glaube auch filmisch ist der Ansatz ein anderer. Ne? Wenn du hast es erwähnt, wenn die da einen Hollywood-Regisseur bei haben, es gibt ja im Moment auf RAN.de auch diese Doku über die Formel E zu sehen, die Leonardo DiCaprio sich so ein bisschen mit hat ausgedacht. Da kriegt man auch einen sehr guten Überblick über die Formel E. Da sieht man aber auch, was die für neue Wege einfach gehen, um das Ganze zu vermarkten. Also das wird dann wahrscheinlich nicht so ein klassisches Live-Format sein, sondern es wird dann eher wirklich so eine richtige Doku mit peppigen Effekten und Ähnlichem sein.
Ja, genau. Ja, also ich glaube, es ist, wir sind natürlich, wenn man unsere Gesellschaft so ein bisschen begutachtet, ich glaube, wir sind eh zu unsensibel mit all dem, weil wir alles so selbstverständlich hinnehmen. Und wenn wir den Motorsport dazu nutzen können, A, durch den elektrischen Motorsport, sag ich mal, die Finanzierung des Motorsports sicherzustellen, weil da die Werke für Geld noch ausgeben, die Partner und Sponsoren, und dadurch Aufmerksamkeit auf Krisengebiete auf unserer Erde quasi erzielen können, dann ist es natürlich mal ein ganz spezieller, ein guter Ansatz, wo ich finde, hey, jetzt kannst du mit Motorsport auch noch was Gutes tun am Ende des Tages, ja, und da muss ich sagen, da habe ich am Anfang nicht dran geglaubt, wo ich es gehört habe. Was soll denn die Scheiße? Ganz im Ernst, habe ich echt gedacht. Ja. Jetzt habe ich mich damit befasst und ich war mit dem ganzen Team unterwegs und da ist wirklich alles durchdacht. Und ich bin gespannt auf das Endprodukt, weil das habe ich mir so nie vorstellen können.
Also wir werden auf jeden Fall mit diesem Thema uns weiter beschäftigen. Wir werden auch hier im Podcast uns hoffentlich damit weiter beschäftigen dürfen. Wir werden uns mit RAN natürlich weiter auch mit der Extreme E beschäftigen. Das wird definitiv ein Thema werden, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und vor allem eben jetzt erstmal mit der Formel E. Weil auch hier, und wir sind alle drei Petrolheads, wir haben alle drei oft gesagt, spannendes Thema und so. Aber du merkst einfach, gerade ich persönlich, mir geht's auch so, in diesen Monaten, wo sich doch so viel verändert, wo du merkst eben, dass der klassische Motorsport doch irgendwie große Probleme hat, dass die Hersteller sich verabschieden, dass es da anderes Denken gibt, dass eben die Formel E wirklich ein sehr spannendes Ding ist. Und Eddie, du sagst, der Live-Ticker, den du verfolgt hast, wirklich, ist, ich weiß, dass dir das in der Seele wehgetan hat, nicht dabei zu sein, aber diese Testtage in Valencia, das war, und das kann ich euch allen da draußen sagen, das war wirklich hochspannend und ihr könnt euch auf eins freuen, auf fantastische Übertragungen live in Sat.1. Wir fangen am 16. Januar, fangen wir an und zwar schon, ich muss jetzt kurz nachdenken, also am Vorabend irgendwie, ich glaube 18:30 irgendwie fangen wir an und dann ist um 19 Uhr der Rennstart und dann geht das Ganze bis 8 Uhr. Also zur besten Sendezeit werden wir das erste Rennen aus Santiago de Chile übertragen und am Sonntag werden wir auch in Sat.1 übertragen, dann ich glaube anderthalb, zwei Stunden vorher. Also das ist ein großes Thema und ihr könnt euch freuen auf Anfang, also auf Mitte Januar, 16. und 17. Januar, jetzt schon mal ein dickes rotes Kreuz reinmachen. Erste Sendungen von uns, die Formel E live in Sat.1. Und das Spannende ist, wir haben da so viele Hersteller und ich habe so viele Gespräche geführt, ob das jetzt Tachita ist oder ob das Mahindra ist oder ob das Virgin ist oder ob das Venturi ist, mit übrigens Susi Wolf als Teamchefin, als Teamprincipal, die deutschen Hersteller mit Porsche, mit Mercedes, mit Audi, mit BMW. Da ist einfach ganz, ganz viel Musik drin, viele deutsche Fahrer, Pascal Wehrlein wieder getroffen, der wirklich gut drauf ist, André Lotterer, auch einer, der in der Formel E ja wahnsinnig viel in den letzten Jahren auch hervorragend gefahren ist und das ist auch ein spannendes Teamduell übrigens, Wehrlein gegen Lotterer und, du hast Maximilian Günther gerade angesprochen, alle ultra nett, alle freuen sich ultra auf diese Übertragung in Sat.1 und das ist eben auch dieser Blick in die Zukunft. Und ja, Eddie, es war immer lustig, weil wir deine Ergebnisse immer im Chat hatten. Das war so geil. Wir selber vor Ort, aber im Chat kamen dann irgendwie die Ergebnisse von Eddie angeflogen. Wir haben sie natürlich auch gesehen.
Ja, davon habe ich auch gelebt. Super, dass es die gab, Eddie. Vielen Dank. Also in Saudi-Arabien, ich war ja weg vom Fenster, das war cool, dass du das gemacht hast.
Aber den kann man sich. Und eins, glaube ich, Eddie, und du kannst das, glaube ich, auch noch mal anders auch beurteilen, weil du eben die ganze Zeit auch dir die Zeiten angeschaut hast. Wir waren ja unterwegs, wir haben gedreht, wir waren bam, bam, die ganze Zeit hin und her, Fahrer getroffen und das ist einfach mal großer Sport und vor allem, wenn man sich diese Tests jetzt anguckt auf dieser Strecke in Valencia, gefühlt alle 24 innerhalb einer Sekunde, ja?
Ja, genau, das war so das Bild, was sich da ergeben hat, dass es also ein unglaublich dichtes Feld ist, obwohl man ja sagen muss, dass die Rennstrecke in den letzten Jahren hatten sie da beim Test immer auf Start-Ziel so eine komische Bremsschikane eingebaut, um diesen Charakter der typischen Formel-E-Kurse so ein bisschen nachzustellen. Das haben sie diesmal nicht gemacht. Sie haben eine 3 Kilometer kurze Streckenvariante gefahren, wo es dann hinten auf der Gegengeraden geradeaus geht und nicht wieder zurück ins Infeld, wie zum Beispiel die MotoGP da fährt. Also sie haben die Strecke ein bisschen abgeändert, aber eher untypisch für die Formel E. Und das war hochinteressant, mit welchen unterschiedlichen Strategien die da rangegangen sind. Aber was ich auch gelernt habe in diesem Live-Ticker ist, weil den echte Experten aus Hamburg auch machen, also ich rede von der deutschen Formel-E-Seite, die wirklich sehr, sehr gut betreut ist. Ich glaube, die Testfahrten, okay, Maxi Günther im BMW schnellster, das war übrigens im Vorjahr auch so, aber richtig aussagekräftig für die ersten beiden Rennen in Santiago de Chile sind die Zeiten aus Valencia, glaube ich, nicht. Es ging dann, glaube ich, eher, weil zum Beispiel Audi ja auch zum ersten Mal mit einem völlig eigenen Inhouse entwickelten Auto und auch vor allen Dingen mit der Antriebseinheit da am Start war. Es ging da eher darum, wirklich so viele Runden wie möglich zu fahren. Das hat man dann auch in dieser Rennsimulation gesehen, wo eben ganz viele, ja inklusive auch René Rast und Lucas Di Grassi und was weiß ich nicht wer alles, die haben weit vor Rennende aufgehört, weil sie auf einem anderen Programm halt waren. Also darf man ja nicht vergessen, das war für die tatsächlich auch die letzte Möglichkeit zu testen. Denn wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist die ganze Ware, die ganzen Autos, das ganze Equipment auf dem Weg nach Santiago de Chile, habe ich heute auch auf der Formel E-Seite gelesen. Die haben da jetzt ein Sicherheitskonzept ausgearbeitet. Man diskutiert noch drüber, in welcher Stufe dann das Rennen ausgeführt wird. Aber was ich da so lesen konnte und sehen konnte, das sieht tatsächlich gut aus, dass dieser Neustart der Formel E, der ja auch vom Prädikat her was Besonderes ist, weil zum ersten Mal ist die Formel E eine offizielle Weltmeisterschaft und dann dazu der Sendeeinstieg von Sat.1 und das wird ein bisschen anders laufen, denke ich, Matthias, als das, was die Formel E bisher hatte und was ja viele auch bemängelt haben, dass das eher so ein Nischenprogramm war. Also das wird eine andere Plattform kriegen und da freue ich mich jetzt schon drauf, weil verkürzt auch die Winterpause, ne? Also nicht wie sonst bis März, Mai, April oder so warten, bis mal wieder sich irgendwas dreht und irgendwelche Rennen gefahren werden. Nee, das geht dann im Januar schon los.
Ja, und dann eben im Februar weiter in Saudi-Arabien, Timo, da, was du gerade erzählt hast, da wird eben die Formel E dann Ende Februar Station machen und im Januar, Anfang Januar soll dann auch bekannt gegeben werden, wie es weitergeht. Klar, in dieser Corona-Zeit wissen sie jetzt im Moment noch nicht so richtig, aber Rom ist nach wie vor sehr heiß im Rennen, gibt Gerüchte über Marokko, wissen wir nicht genau, New York soll stattfinden, es soll im Juni nach China gehen, nach Sanya, das ist so eine große Urlaubsinsel ganz im Süden von China, noch südlich, südwestlich von Hongkong, da soll eben auch gefahren werden, das ist irgendeine Urlaubsinsel, wo nur 5-Sterne-Hotels stehen und eben diese Rennstrecke dann da reingebaut wird, ganz abgefahrene Locations auch, also ich glaube, wir werden da eine spannende Saison und vor allem eine tolle Saison erleben, trotzdem bleibt bei mir auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, bleibt bei mir natürlich auch hängen, dass in diesen Tagen, wo wir jetzt in Valencia waren, beziehungsweise während der Tage ein deutscher Hersteller gesagt hat, wir hören nach der Saison 2021 auf mit der Formel E, nämlich Audi. Und zwei Tage später, nachdem wir alle wieder zu Hause waren, kam auf einmal BMW mit dieser Nachricht um die Ecke. Und das ist natürlich aus deutscher Sicht und auch mit dem Blick auf den Motorsport ehrlicherweise eine Katastrophe, weil du denkst, hey, wir fangen gerade erst an, jetzt kommen wir irgendwie mit Sat.1 um die Ecke gebogen und haben da irgendwie Bock drauf. Klar, brauchen wir die deutschen Hersteller, wir freuen uns, dass da ein Herstellerkampf irgendwie da sein wird, dass alle irgendwie Bock drauf haben und auf einmal kommt Audi und sagt, nee, tschüss, wir hören auf, und jetzt, um dann eine Rallye Dakar irgendwie zu machen und irgendwie in 2 Jahren wieder Le Mans zu fahren. Also das habe ich ehrlicherweise, da musste ich auch irgendwie ein bisschen schlucken. Klar verkaufen die das so, ja, wir werden also umschiften, wir machen etwas anderes, völlig klar, aber das war schon ein absoluter Hammer mit dieser Nachricht, dass die jetzt eben da rausgehen, und bei BMW, da habe ich ja irgendwie das Gefühl, da gehen ganz die Lichter aus, also Timo.
Ja, also ich habe echt Gänsehaut, wo du das gerade sagst alles, weil die letzten Tage waren wirklich frustrierend in Sachen Motorsport und Perspektive für die Zukunft. Ist leider so. Neben Audi-Rückzug und BMW-Rückzug aus der Formel E nach diesem Jahr gibt dann Volkswagen den völligen Ausstieg aus dem Motorsport bekannt. Ne? Wir haben dann von BMW gehört, dass sie sich noch von langjährigen Partnern wie Schnitzer trennen, Mampai trennen, dass Bentley den Ausstieg aus der GT3 bekannt gibt. Was ist los? Wo du dann denkst, wir sind in der vollen Vorbereitung des neuen Jahres und du hörst nur eine beschissene Nachricht nach der anderen gerade. Das hat mir schon ein bisschen zu denken gegeben gerade, muss ich sagen. Und ich frage mich, wo landet der Motorsport? Wo geht der Motorsport hin? Die Formel E war so und ist so gesund eigentlich und sieht so toll aus mit so vielen Herstellern und dann kommen solche Nachrichten. Ich meine, ich sitze weder im Vorstand bei einem Konzern noch sonst was, aber das ist momentan schon ein bisschen beängstigend zu sehen, dass da tatsächlich irgendwie jeder die Weichen gerade neu stellt und noch kein Problem damit hat, mal so Programme einzustellen. Also es ist schon gerade eine besondere Zeit, würde ich sagen.
Ja, du musst dir mal vorstellen, wie sich so Leute wie Jake Dennis fühlen. Der unterschreibt dann gerade den lang begehrten Vertrag bei BMW und dann fährt er zum ersten Mal zum Test, schlägt sich auch gut, ja, ne? Fährt gute Zeiten und dann kriegt er Montag die Nachricht, du übrigens, im Juni oder im Juli, ist ja recht früh auch zu Ende die Saison 2021 in der Formel E, ist dann schon wieder Feierabend. Das sind natürlich total schlechte Nachrichten. Mich hat persönlich zum Beispiel auch, weil ich in der Vergangenheit häufig mit denen zu tun hatte und es da viele persönlich persönliche Verbindung gibt. Das komplette Aus von Volkswagen Motorsport irritiert. Das sind alles so Signale, die überhaupt nicht gut sind. Aber Matthias, an dich mal die Frage, weil du da vor Ort im Fahrerlager warst. Wie ist das denn bei den Audi-Jungs angekommen? Ich meine, du kennst ja alle, du wirst mit denen darüber gesprochen haben. Weil das habe ich zum Beispiel auch nicht kapiert. Und da zitiere ich mal Hans-Jürgen Abt von heute, der zu dem Formel-E-Ausstieg von Audi auch nochmal gesagt hat, dass er das nicht nachvollziehen kann, was die Hersteller da gerade machen. Weil ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Mit Sat 1 gibt es jetzt endlich den großen neuen Fernsehpartner, um das Ganze auf eine andere mediale Plattform zu heben. Und dann baut Audi zum allerersten Mal innehäusig ein eigenes Auto mit einem eigenen Antriebsstrang. Das war vorher alles immer ausgelagert bei Schaeffler. Jetzt haben sie selber das Auto komplett in-house gebaut, haben das auch anderthalb Wochen vor Valencia auf einer Videokonferenz, an der ich teilnehmen durfte, vorgestellt, dieses Auto. Und dann kriegst du auf einmal so eine kleine Meldung aus Valencia, wo dann steht, nach 2021 orientieren wir uns neuen Steigen aus. Kapiere ich
nicht. Also vielleicht ganz kurz dazu.
Wisst ihr, was daran bei pervers ist? Entschuldigung, nein, also das Perverse ist ja, dass wenn ich das in meiner Karriere mal zurückblickend mal begutachte, dann ist es oftmals tatsächlich so gewesen, dass die Motorsportabteilung teilweise völlig losgelöst von irgendwelchen Entscheidungen, die von ganz oben vom Vorstand kommen, Dinge entwickelt haben, Leute und Teams Le Mans vorbereiten, Toyota. Ich erinnere mich dran, Toyota war auf dem Weg nach Le Mans und hat dann quasi den Ausstieg bei der Anreise da bekannt gegeben, wo keiner der Teams irgendwas wusste. Das sind Dinge, die kann man manchmal nicht nachvollziehen und die werden aber auch eben nicht in Motorsportabteilung direkt, sondern die werden dann ganz oben irgendwo zwischen Marketing und Vorständen irgendwo getroffen, die dann, sag ich mal, im System des Motorsports erst später ankommen und das kann richtige Klatsche auf die Ohren sein, denn das, was man da schon oftmals gehört hat, ist manchmal nicht nachvollziehbar von außen zumindest.
Ja, vielleicht mal mein Eindruck auch von vor Ort, was das angeht. Also erstens, oder einmal Timo, das, was du sagst, wir spekulieren natürlich hier nur rum. Aber Audi, und das wissen wir, hat sich ja auch vorstandstechnisch neu aufgestellt und da gibt es eben neue Leute am Ruder. Und ich glaube schon, dass das hier Entscheidungen sind. Auch übrigens in die Richtung, hast du einen Vorstand, der Motorsport begeistert ist oder nicht? Also ich mutmaße nur, keine Ahnung. Ja?
Klar.
Aber offensichtlich hat der Motorsport bei diesem Vorstand eben nicht die Lobby, wie er möglicherweise früher gehabt hat. Jetzt hat sich das Ganze natürlich auch ein bisschen gedreht und verändert und jetzt, wo Sat 1 einsteigt, als großer medialer Partner der Formel E, jetzt zu sagen, wir gehen raus, ist natürlich aus Marketing-Sicht völlig unverständlich. Welche Rolle Corona spielt, die Autoabsätze spielen und so weiter. Audi mit dem e-tron, diesem ganzen Thema und so. Keine Ahnung, das weiß ich nicht, da stecke ich nicht drin. Möglicherweise werden die Gelder umgeschiftet. I don't know. Wissen wir alles nicht. Fakt ist auf jeden Fall, ich war quasi direkt in der Garage, als es auf einmal hieß, an dem Morgen, heute 11 Uhr Sondertreffen aller Audi-Mitarbeiter, aller Abt-Jungs. Und dann sind die alle da raus aus der Garage und dann überall wurde gewerkelt und bei Audi waren sie alle irgendwie weg und waren im Truck oder im Zelt oder whatever. Ja, und dann haben die Jungs das gesagt bekommen und dann sind die natürlich mit ganz, ganz langen Gesichtern da wieder rausgekommen. Und ich muss sagen, am Anfang haben wir uns gar nicht getraut, mit irgendjemandem zu sprechen. Du gehst dann da vorbei, quatscht mit dem einen oder anderen, dann sagst du, ey Leute, Kopf hoch. Aber was willst du da sagen? Das sind Familienväter, die haben gerade ein Haus gebaut, die bauen vielleicht gerade ein Haus, die haben irgendwie eine Verantwortung, die wissen jetzt nicht, wie sie im nächsten Jahr wissen sie es noch, aber dann danach irgendwie, DTM ist nicht mehr da, weißt du, für die Jungs, jetzt geht die Formel E auch noch weg, das sind ja Mechanikerjobs, das sind die Jungs und Mädels, die da irgendwie wirklich am Schrauben sind, am Machen sind, das hat mir in der Seele wehgetan, das zu sehen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, bei aller
Euphorie, die wir gehabt haben,
bei allem neuen Kennenlernen. Aber diese Jungs, die man kennt, ein Teil auch schon aus der DTM, auch Kommunikationsteam und so weiter, das zu erfahren, das irgendwie da hautnah mitzuerleben, das war ein ganz schlimmer Moment, das war ein fürchterlicher Moment. Man kann nur eins hoffen und da lege ich große Hoffnung rein, Eddie, weil du gerade Hans-Jürgen Abt angesprochen hast. Hans-Jürgen Abt hat ja gemeinsam mit dem Partner Schaeffler dieses Thema Formel E mit begründet und haben dieses Auto in den ersten Jahren ja immer mit Lucas de Grassi und seinem Sohn, mit Daniel, der unser Experte werden wird, an den Start gebracht. Die beiden haben das über Jahre eben auch erfolgreich gemacht und sind da gut gefahren. Lucas de Grassi sogar in Season 3 Champion geworden mit diesem Abt-Auto. Keine Ahnung, wie das vertraglich läuft, keine Ahnung, wie das mit diesen Lizenzen ist, aber ich könnte mir vorstellen, nachdem Abt irgendwann die Lizenz ja dann an das Werk Audi verkauft hat, vielleicht hat er ein Rückkaufrecht, vielleicht versucht er es nochmal, vielleicht werden wir ein Abt-Schaeffler, wie auch immer, Auto wieder sehen. Schaeffler baut ja nun, das wissen wir, haben wir hier hinlänglich besprochen, ja auch die entsprechenden Antriebe Und deswegen, ich habe da irgendwie so ein bisschen Hoffnung damit auch für die Jungs. Das ist jetzt wieder der Motorsport-Romantiker, der da in mir durchkommt. Aber wer weiß.
Ja, da möchte ich dir sofort widersprechen, weil da glaube ich 100% nicht dran. Weil er hat sich clevererweise frühzeitig dafür entschieden, das zu tun. Clevererweise zum richtigen Zeitpunkt mit dem Titel wieder verkauft ans Werk, was er übrigens mit der DTM auch schon gemacht hat. Der Hans-Jürgen Abt, also geschäftlich sind die Abt-Jungs richtig gut drauf und immer die richtige Entscheidung getroffen. Und jetzt, so blöd es klingt, wenn der ein oder andere Hersteller das Schiff schon verlässt, dann wird er nicht probieren, privat das Geld, was er daran verdient hat, wieder zu investieren, um das Schiff irgendwie am Fahren zu halten. Das ist meine persönliche Meinung, vielleicht bin ich falsch. Ich würde es mir natürlich wünschen in Sachen Formel E, dass es positiv sich weiterentwickelt, aber dafür ist er zu clever. Das macht er, glaube ich, nicht. Das ist das, was ich meine. Aber da lasse ich mich auch gerne von dem Gegenteil überzeugen.
Vielleicht noch ganz kurz.
Aber könnte ja eventuell mit einem anderen Hersteller auch noch sein. Ja, genau.
Also angeblich,
okay, angeblich, das ist eine andere Baustelle, das stimmt.
Wir haben natürlich mit den Jungs gesprochen. Das ist die Variante Nummer 2, anderer Hersteller. Das heißt dann natürlich auch immer hier, die stehen alle Schlange und die wollen hier alle rein und so. I don't know. Ja. Werden wir sehen. Also von Formel E Seite aus. Das werden wir sehen. Fakt ist auf jeden Fall, dass das natürlich eine ganz, ganz schwierige Zeit für diese Truppe ist. Positiv und erst, also jetzt um mal wirklich positiv zu sagen, wir wollen jetzt auch nicht nur Krisen besprechen irgendwie. Sie fahren noch ein Jahr, sie wollen den Titel angreifen. Das hat Alan McNeish, das ist der Teamchef, hundertprozentig so unterschrieben. Interviews mit Alan McNeish und auch dem Audi-Sprecher Daniel Schuster, die gibt's auf ran.de, könnt ihr euch mal angucken. Da gibt's dann auch nochmal so Eindrücke von diesen Momenten, kurz nach der Bekanntgabe, dann so 2 Stunden später haben wir diese Interviews führen dürfen. Die gute Nachricht dahinter ist, also so BMW und auch Audi wollen beide den Titel angreifen, wollen beide fahren 2021. Deswegen werden wir eine tolle Saison mit 4 deutschen Herstellern sehen. Und Porsche hat ganz klar gesagt, wir setzen weiter auf die Formel E. Und ich war jetzt selber gerade im Hause Mercedes-Benz unterwegs. Mercedes-Benz hat auch ganz klar gesagt, wir machen weiter unter natürlich bestimmten Bedingungen. Das muss man dann immer so sagen, das ist völlig klar. Aber das, was ich aus dem Hause Mercedes höre, klares Bekenntnis weiter zur Formel E, macht übrigens auch Sinn, weil was willst du denn sonst noch machen außer der Formel 1?
Ja, da gab es auch ein Statement von Toto Wolff direkt zu dem Thema und das sind dann die positiven Nachrichten. Von daher befürchte ich da jetzt nicht, dass das irgendwie die Formel E in ihrem Wachstum großartig erschüttern wird. Weil es sind ja nicht nur Porsche und Mercedes, die sich bekannt haben, sondern es sind ja auch andere. Und mit dem Hause Mahindra hatte ich im Motorradsektor schon mal zu tun. Kennt man hier in Europa nicht so. Aber ich kann euch sagen, das ist ein Riesenwerk. Das ist ein Riesen-Company in Indien, die da unglaublich viele E-Autos eben halt auch in Indien in Zukunft verkaufen wollen. Die haben sich auch bekannt. Also es gibt, wie du schon gesagt hast, Matthias, da nicht nur negative Nachrichten. Ne? Und tollen Rennsport gibt's da übrigens auch noch ab und zu mal. Gestern zum Beispiel.
Ah, Themenwechsel, ne? Komm, jetzt machen wir mal. Also genau, letzter Sendehinweis, 16. 17. Januar, merkt's euch, wir werden am Start sein mit der Formel E in Sat.1. Gestern.
Aber ihr sendet doch, glaube ich, auch vor auf Sat.1, ich weiß jetzt nicht genau, aber du hast ja gedreht in Valencia. Ja. Da gibt's auch vorher auch noch eine Sondersendung,
Gibt eine Sondersendung, 19.12., 19.30 Uhr, ist ein Samstag, also ist das nächsten Samstag schon? Ne, übernächsten Samstag, 19.12., 19.30 Uhr, senden wir eine halbe Stunde ein Format Formel E Inside, Mercedes-Benz, haben da Mercedes begleitet und das ist wirklich spannend, auch da nochmal mit ein paar anderen Eindrücken, auch Eindrücke aus Valencia, Eindrücke von einem spannenden Gespräch mit Nick de Vries zum Beispiel, einer der beiden Mercedes-Fahrer. Merkt euch das. Sehr guter Hinweis von dir, Eddie. Danke. 19.12. 19.30 in Sat.1. So, gestern, ich habe Sky geguckt und zwar schon um 13.15 Uhr das Rennen von Mick Schumacher. Da wirst du 18. und wirst Champion. Schon geil, oder?
Ja, der hat das schön spannend gemacht bis zum Schluss zu. Was für ein Gezitter, was für eine Zitterpartie.
Aber wirklich.
Aber ich bin da bei Mick Schumacher, hab da heute ein paar Statements gelesen. Den Titel hat er. Er hat den Formel-3-Titel gewonnen. Das war ja auch eine ganz schöne Zitterpartie damals. Und jetzt ist er Formel-2-Meister und steigt in die Formel-1 auf. Ist 21, die Welt steht ihm offen. Also, alles richtig
gemacht. Timo, hatte dir Kontakt?
Ja, er hat mir heute geschrieben tatsächlich, weil ich ihm gratuliert habe.
Da bist du.
Hörst du mich? Ja, wunderbar. Tatsächlich, er hat mir heute geschrieben, zwar nicht wirklich viel. Ich habe ihm gratuliert natürlich, weil das natürlich, wie ihr sagt, eine Zitterpartie war. Egal wie, hätte ich ihm natürlich gratuliert zur Saison, in Anführungszeichen. Aber jetzt den Titel zu gewinnen, war natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema für den Einstieg in die Formel 1, weil es natürlich doch immer wieder auch kritische Stimmen über ihn gab. War das nochmal so ein Check, den er hinter die Formel 2 machen konnte. Und er hat aber tatsächlich mir nur ganz kurz geantwortet, weil wahrscheinlich 7 Milliarden Nachrichten bei ihm eintrudeln. Und er hat vielen Dank, lieber Timo, geschrieben. Mehr war es dann heute tatsächlich nicht. Aber der wird sich jetzt auf die Formel 1 vorbereiten. Der wird sich freuen, ohne Druck in Anführungszeichen. Ja, ich habe ihn gestern Abend bei Menschen 2020 bei Günther Jauch gesehen im Interview aus Bahrain. Wo er über seine Zukunft gesprochen hat, und der macht mir doch einen relativ klaren Eindruck mittlerweile, muss ich sagen, und muss sagen, er ist gereift in den letzten 2-3 Jahren ziemlich als Typ, als Mensch, und hat klare Vorstellungen und sagt, das manage ich. Also er ist selbstbewusst. Also er sagt, das mache ich, und egal wie der Druck das kriege ich hin. Und ich finde es super, mit meinem Vater verglichen zu werden. Ich finde es toll, dass ihr alle immer wieder seht und fragt, kann der denn genauso gut werden wie sein Vater? Ja, ist doch geil, mit ihm verglichen zu werden, sagt er. Ist doch mega. Ich habe eine mega Chance. Ist eine große Ehre, mit meinem Vater mich zu vergleichen, ob ich das schaffe. Werden wir sehen, aber ich bin überzeugt, ich kann's. Und das ist eine Aussage, die hat mich schon beeindruckt, dass er das so deutlich sagt.
Das ist wirklich, ich habe gestern zwei Gedanken gehabt. Das war einmal der Gedanke, dass er ja in der ersten Hälfte der Saison dieser Formel 2 gar nicht so gut performt hat und deutlich zurückgelegen ist, aber wie er dann in der zweiten Hälfte aufgedreht hat und am Schluss eben tatsächlich dieses Rennen dann gestern irgendwie beendet hat und auch Glück hatte. Es war ja auch eine Reifenschlacht. Was ich spannend fand bei Mick gestern, war zu sehen, dass er eben doch auch irgendwie keine Maschine ist, sondern Mensch, weil keiner hatte am Anfang des Rennens so viele Verbremser und so viele, ich sag jetzt mal, Timo, du kannst das besser beurteilen, Flüchtigkeitsfehler unter Druck wie Mick Schumacher gestern. Dementsprechend war ja auch der Bremsplatten dann da und er musste als erster in die Box und dann war er hinten, und in diesem Sprintrennen gibt's ja eben keinen Pflichtboxenstopp, und dann war nur noch Hoffen angesagt, und Callum Ilott hat dann eben auch keine Möglichkeit gehabt, ganz nach vorne zu fahren. Das hätte er müssen, um noch den Champions-Titel für sich zu entscheiden, hat auch dann Reifenabbau gehabt und wurde durchgereicht, sogar aus den Punkten raus. Insofern, das war gestern natürlich auch ein bisschen Glück und auch ein Husarenritt am Schluss, aber ich fand das sogar beeindruckend, dass eben auch da ein Mick Schumacher in dem jungen Alter auch die Nerven hatte, das zum einen durchzuziehen, zum anderen Glück hatte, aber eben auch ein bisschen Nerven gezeigt hat. Das hat es mir so irgendwie menschlich gemacht. Das konnte man so schön packen.
Ja, also es ist ja schön, dass es so ist. Ne? Ich meine, am Ende sind alle Rennfahrer nur Menschen und keiner kriegt was geschenkt. Und wenn du so einen Druck hast, entscheidendes Wochenende, entscheidendes Rennen, da geht dir schon mal der Stift. Ne? Es ist einfach so. Und hat gestern eben auch gezeigt, dass er da eben mit seinen jungen Jahren einfach auch einen unglaublichen Druck von der medialen Welt natürlich auch hat, und das kann nicht spurlos an einem vorbeigehen, muss man ganz klar sagen. Aber er hat es gemanagt, aber du hast es gerade gesagt und wir haben es in dem Podcast schon mehrfach besprochen, glaube ich, das war bei Mick immer das Gleiche, in der Formel 4, in der Formel 3 und jetzt in der Formel 2, immer 2 Jahre und immer im zweiten Jahr in der zweiten Saisonhälfte. Das ist das, was man auch sehr kritisch, sag ich mal, aus dem System raus immer wieder hört von anderen Fahrern, die es nicht verstehen, nicht nachvollziehen können, warum das immer das gleiche Prinzip ist, wie es funktioniert final dann für ihn. Aber Fakt ist, es hat funktioniert, und wir gehen mal davon aus, dass alles ordentlich und sauber abgelaufen ist in den ganzen Jahren. Von daher hat er sich den Erfolg dann auch verdient.
Apropos, sind alle nur Menschen. Das gab's ja dann gestern nach Mick Schumacher dann im Formel-1-Rennen auch gut zu sehen, ne? Also ich meine jetzt gar nicht den Unfall von Charles Leclerc, sondern ich komme mal direkt ohne Umschweife zu meinem Flop des Wochenendes. Ja, wie Mercedes es geschafft hat, gestern George Russell, der ja ein für mich sehr beeindruckendes Wochenende hingelegt hat, sensationell, wie der Valtteri Bottas im Grunde genommen bis aufs Qualifying am gesamten Wochenende im Griff hatte, bei einem, der das erste Mal im Auto sitzt und nur weil Lewis Hamilton mit seiner Corona-Infektion im Hotelzimmer in Quarantäne sitzen muss. Also wirklich, kälter kann man ja nicht ins Wasser springen. Und dann der Russell-Auftritt, super, mega, aber der Flop des Wochenendes. Da geben die zig Millionen, wenn nicht sogar Milliarden für ihr Formel-1-Projekt aus. Und dann vermasseln die so einem Jungen oder vielmehr dem ganzen Team mit dieser Reifenwechselnummer da. Ich habe erst im ersten Moment gedacht, da glaube ich jetzt nicht, was da passiert. Timo, erklärst du mir als Experte, wie kann denn das passieren? Das ist mein Flop des Wochenendes auf jeden Fall, das Reifentheater bei Mercedes.
Ja, das den Flop, den unterschreibe ich schon mit. Also den hast du von mir mit bestätigt, war auf meiner Liste auf jeden Fall auch mein Flop, weil so ein Team, was seit Jahren so dominiert, dass das passiert, ist natürlich Hardcore. Aber man muss auch dazu sagen, diese kurzfristige Entscheidung, wo das Safety Car rauskommen sollte, zu sagen, ey, wir legen noch einen Stopp ein, und man hat, wenn man die Bilder frühzeitig aus der Boxengasse gesehen hat, gesehen, dass da Panik war, wo sind die Reifen, der eine lässt einen Reifen mehr oder weniger aus der Box, kommt gleich an der Position fallen, läuft aber zu einer anderen Position, wo er arbeiten musste, da hast du gesehen, da ist Panik im System. Dass das aber dann so ein Last-Second-Call tatsächlich gemacht wurde und nicht nochmal gewartet wurde, das ist halt ein Riesenbock von Mercedes. Und dass man da dem einen die Reifen vom anderen gibt und dann feststellt, oh shit, das war falsch und wir müssen nochmal kommen, und um keine Strafe zu kriegen. Es gab ja dann auch noch eine Strafe, dann gab es noch ein Unsafe Release auch noch dazu. Es war eine komplette Katastrophe von Mercedes. Aber Eddie, wo du es gerade erzählt hast, ich habe wirklich, wirklich gerade wieder Gänsehaut gehabt, weil mir dieser George Russell, das war das für mich geilste ever, was die letzten Rennen in der Formel 1 passiert ist, wie der Junge davon noch nie einen Punkt in der Formel 1 geholt, ja, und der kommt jetzt, kriegt die Chance und im ersten, zweiten Training brennt er erstmal den Bottas einer auf und sagt, Junge, ich bin da, herzlich willkommen. Und dann im Qualifying waren 2000stel Rückstand oder 200stel, ich bin mir nicht ganz sicher. Und alle haben geguckt, wow, was für ein Auftritt. Und ich denke auch, ein Lewis Hamilton hat zu dem Zeitpunkt auch schon die Fingernägel gekaut, würde ich meinen, weil ein Lewis Hamilton mit seiner Vertragsunterschrift sich ja noch lange Zeit lässt und gelassen hat. Jetzt gibt's die ersten Zahlen, was er gefordert hat. Aber ein George Russell hat seine Vertragsverhandlung für einen Lewis Hamilton auch sehr stark beeinflusst. Und heute habe ich ein paar ganz witzige Dinge gesehen im Social-Media-Bereich, wo die Mechaniker Gesichter getauscht wurden in Lewis Hamilton Gesichter, dass quasi die Mechaniker bewusst einen Fail bei Russell eingebaut haben, weil der Herr Hamilton das natürlich überhaupt nicht fassen und haben wollte, dass da ein Neuling so kommt und die Show so abzieht. Und jetzt erinnert ihr euch zweimal zurück, wir haben mal hier diskutiert und da habe ich gesagt, so leise, aber auch kritisch gesagt, wie gut ein Hamilton ist, ist schwierig zu beurteilen. Er schlägt immer im besten Auto, das es gibt, seinen Teamkollegen. Aber der Beste von allen ist, habe ich oft gesagt. Und gestern war der Beweis dafür, dass meiner Meinung nach einfach dieses Auto, und das wissen wir Insider ja, aber da draußen nimmt man das natürlich nicht so richtig wahr, dass das Auto einfach Übermacht ist. Der Junge hatte 30 Sekunden vor seinem Boxenstopp Zeit eigentlich noch einen Extrastopp einzulegen. 30 Sekunden Vorsprung vor P3 und ist davor noch nie in den Punkten gewesen, ja, und fährt sich den Arsch ab auf Platz 14, 15, weiß nicht wo, die ganze Zeit. Und dann sitzt er in dem richtigen Auto und es macht Bäm. Dass sie das beste Auto haben, war immer klar. Aber das hat natürlich alles ins Nachdenken gebracht, würde ich meinen, weil, wie gesagt, Lewis Hamilton ist ein sensationeller Rennfahrer, Megatyp, das beste Paket von allen, nach wie vor. Aber jetzt muss man das mit anderen Augen betrachten. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ja, genau so. Hat jetzt auch die Marktposition von Valtteri Bottas für die Zukunft im Übrigen auch nicht erhöht. Und ich habe heute schon ein Zitat von Toto Wolff gelesen, dass über kurz oder lang George Russell in dem Auto sitzen wird. Also von daher, ach, dieser, ja? Schachzug wurde ja im, okay, Vorfeld auch viel diskutiert. Ja, war schon zu lesen auf diversen Plattformen, dass Toto Wolff sich so geäußert hat. Gab ja im Vorfeld da auch ein bisschen Diskussion. Stoffel van Dorne, den du in Valencia getroffen hast, wäre ja eigentlich dran gewesen. Und dann hat man sich halt, und jetzt wissen wir warum, für George Russell entschieden. Der aus dem Mercedes-Kader kommt, und eins ist mal klar, der Junge, also mit dem möchte ich gar nicht tauschen, muss man sich mal vorstellen, was ich beeindruckend finde, der ist an dem Druck, du kriegst das Hamilton-Auto, du kriegst das Weltmeister-Auto, nicht eingebrochen, sondern hat performt, und zwar richtig gut performt. Gut, das Team hat ihm das dann vermasselt, aber eins ist mal klar, George Russell braucht sich seit dem Wochenende jetzt um seine Zukunft in der Formel 1 meiner Meinung nach überhaupt gar keine Sorgen.
Das ist natürlich,
ja, aber nicht nur das Team hat es vermasselt, ne? Es hat ja, ja. Sorry, das Team war ja auch so, der war ja dann nach dem Stopp, war der ja Achter oder irgendwie sowas und fliegt dann wieder an Bottas vorbei, ja, und ist dann wieder auf 3-2 und hat noch 3 Sekunden auf Perez Rückstand, und es war klar, er wird in Perez auch noch in Grund und Boden fahren bei noch, weiß nicht, 15 Runden oder 10 Runden circa waren es noch. Ich habe hier zu Hause, meine Frau hat im Wohnzimmer geguckt, ich habe in der Küche geguckt, und wir haben die Zehntel, die er abgeknabbert hat, nach vorne quasi jedes Zehntel gefeiert, weil einfach die Geschichte so geil war. Und dann kommt über Funk, du hast einen schleichenden Plattfuß.
Der Timo.
Das war natürlich... Ja, Entschuldigung, die Nachbarin hat angerufen.
Die Nachbarin.
Ich weiß gar nicht. Aber, ja, Entschuldigung. Und da muss ich sagen, da war natürlich in dem Moment der Frust so brutal groß, wo die Info kam, wir konnten das gar nicht glauben. Meine Frau hat geschrien im Wohnzimmer und gesagt, nein, das gibt's nicht. Und ich auch. Und die Geschichte, die so unglaublich schien, war plötzlich irgendwie, ja, dann mit einem schleichenden Plattfuß zu Ende.
Also für mich ist George Russell, wenn ich Mercedes wäre, keine Ahnung, Valtteri Bottas, klar, Verträge hin oder her, aber Lewis Hamilton und George Russell, das wäre ein Duell übrigens, auf das ich mich richtig freuen würde, teamintern. Das fände ich richtig geil, weil das Hamilton Bottas jedes Mal in Grund und Boden fährt oder in der Regel in Grund und Boden fährt, das haben wir jetzt alle die letzten Jahre irgendwie gesehen. Mit George Russell, könnte ich mir vorstellen, wäre das eine andere Nummer, so wie er gestern performt hat, Punkt 1. Man darf ja nicht vergessen, es war das erste Mal überhaupt. Lass den erstmal mit diesem Auto arbeiten, lass den erstmal mit den Mechanikern arbeiten, lass die erstmal ein richtiges Setup finden. Also das war schon auf jeden Fall eine richtig coole Geschichte, die echt Bock gemacht hat und auch ja für die Zukunft sicherlich einiges an Diskussionen auch zulässt, völlig klar. Das ist das eine. Ich habe noch einen Gedanken, den will ich auch noch irgendwie loswerden, weil mein Flop des Wochenendes ist natürlich auch die Mercedes-Crew. Ich habe auch zwischendurch gedacht, okay, Lewis Hamilton hat da jetzt doch noch seine Finger im Spiel und hatte Reifen vertauscht, aber klar, der sitzt im Hotelzimmer. Aber mein Top des Wochenendes ist ja, ich habe zwei Tops. Top 1 ist Mick Schumacher. Eddie, du hattest das vorhin, glaube ich, gesagt. Nee, Timo, du hattest das gesagt. Erstes Jahr immer so ein bisschen finden, zweites Jahr erste Hälfte scheiße, zweite Hälfte des Jahres dann top. Bedeutet, Mick Schumacher wird 2022 Weltmeister im Haas.
geile Theorie auf jeden Fall.
Keine Wette.
Halten wir mal fest. Wir nehmen das Ganze ja auf.
Genau.
Das gucken wir mal.
Nee, aber
ich finde, man darf auch bei der ganzen Formel-1-Diskussion, man darf auch den gestrigen Sieger nicht vergessen. Ne?
Nein.
Da gewinnt der Bursche und ich glaube, das ganze Fahrerlager freut sich. Da gewinnt der Bursche endlich sein erstes Rennen. Ne? Völlig unerwartet.
Nach 190 Grand Prix.
So wie es aussieht, hat er nächstes Jahr kein Auto.
Weil ein gewisser Sebastian Vettel sein Auto kriegt.
Genau. Der übrigen gestern auch, brauchen wir nicht drüber reden, Platz 12.
auch dabei war.
Weg, aber echt. Gut, der Perez kann dann sagen, ich habe wenigstens mal ein Formel-1-Rennen gewonnen. Aber das zeigt ja auch nur noch mal, wie unfair das manchmal ist, ne? Wie unfair und hart der Motorsport zu den Protagonisten sein kann.
Das stimmt. Naja, also wie gesagt, Formel 1 gestern super spannend gewesen. Was haben wir noch auf der Uhr? Ich habe mir noch...
Mein Top des Wochenendes.
Ja, ich habe zwei Tops, aber mein Flop sind wir alle gleich, ja? Mercedes Crew vertauscht die Reifen, ist natürlich wirklich der Burner. Top bei dir, Timo?
Ja, ganz klar George Russell, definitiv. Mit dieser Kaltschnäuzigkeit zu kommen, zu performen, abzuliefern und dann eigentlich auch sogar noch das Rennen in der Theorie zumindest zu gewinnen, bam, Hammer, mein Top.
Und jetzt Eddie.
Ja, mein Top des Wochenendes hat auch ein bisschen was, weil wir ihn ja alle auch persönlich kennen, hat auch ein bisschen was damit zu tun, mit persönlicher Sympathie und weil ich ehrlich gesagt nicht mal damit gerechnet habe, dass er seinen 7. WM-Titel holt. Aber wie er das gemacht hat, bei schwierigen Bedingungen in und um Monza, Schnee und Regen und was die alles hatten, Druck von Gegner, Chapeau, Sébastien Ogier gewinnt die Rallye Monza und durch die Fehler seiner Konkurrenten, insbesondere seines Teamkollegen, wird er tatsächlich zum 7. Mal Weltmeister mit dem 3. Hersteller. Mega, also freut mich ungeheuer und ging ja dann oftmals so ein bisschen unter in den letzten Wochen. Aber 7-mal Rallye-Weltmeister zu werden mit 3 verschiedenen Herstellern und dann auch in so einer schwierigen Situation oder so schwierigen Bedingungen. Chapeau, mein Top des Wochenendes ist Sébastien
Ogier. Mein zweiter Top des Wochenendes in der Tat sehe ich wie du. Wir hatten gestern kurz Kontakt. Timo, ich nehme an, du hattest auch Kontakt. Ihr seid ja befreundet. Was ich so toll fand, der ist einfach, der hat dann gefeiert kurz mit seinem Team und dann hat er sie ins Flugzeug gesetzt und ist zu seinem Sohn nach Hause geflogen.
Ja, war ja auch Nikolaus. Ja. Das erwartet der Timi vom Papa. Das
ist wegen abends Nikolaus. Ja, genau. Es gab ja die Info, dass er am Abend der Sebastian am Abend den Nikolaus spielen wird. Und das hat er dann auch umgesetzt. Und ich glaube, du hast es vorher gesagt, Matthias, ne? Der hat einfach auch diesen WM-Titel nicht nur unglaublicherweise jetzt dann doch noch gedreht, das eine, aber unglaublicherweise, wie es zustande gekommen ist, ist speziell, keine Frage, aber das ganze Jahr ist speziell gewesen. Das hat er ganz klar gesagt und deswegen, ist diese Aussage oder diese Art und die Reaktion von ihm noch beeindruckender und noch besser in meinen Augen, dass er sagt, okay, ist ein spezielles Jahr, fühlt sich komisch an, es ist eine andere WM als sonst gewesen und die wird jetzt auch nicht großartig gefeiert, weil es einfach nicht so ist wie sonst.
Ich will dich ungern unterbrechen, aber genau an dieser Stelle hören wir ihn einfach mal, denn Sepp hat uns eine kleine Nachricht geschickt. Hier ist er, der siebenfache Weltmeister.
Hi, ihr drei. Ja, Weltmeister zu werden ist natürlich immer toll, aber diese Saison ist etwas anders. Ich freue mich total, auch dass ich in der ersten Saison mit meinem neuen tollen Team Toyota gleich den Titel holen könnte. Aber so viele Leute leiden im Moment unter Corona, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, eine große Party zu machen. Wir sehen uns, ciao.
Also genau das, was du ansprichst, ne? Ich meine, wir kennen ihn alle und Leute, ihr könnt es uns glauben, ich meine, er ist mit unserer lieben Kollegin Andrea Kaiser verheiratet. Er ist einfach ein super toller, bodenständiger, feiner Kerl, ne?
Ja, absolut, unterschreibe ich sofort. Also für einen siebenfachen Weltmeister bodenständiger geht überhaupt nicht. Der Typ ist total ja. Down to earth und wenn ich Andrea Kaiser wäre, ich hätte mich auch in ihm verliebt.
Also ganz im Ernst, ich muss ja sagen, das ist ja ein bisschen das Drama eigentlich. Der ist siebenfacher Weltmeister, wie unser Michael Schumacher, der rund um die Welt bekannt ist. Und die WRC-Jungs, also für mich die Rallye-Fahrer sind für mich sowieso die besten Rennfahrer der Welt. Also das sage ich als Rundstreckenfahrer, weil es einfach eine ganz andere Challenge ist. Der ist siebenmal Weltmeister und der geht durchs Dorf und den erkennt kein Mensch. Und das ist ein Drama. Und das ist unfassbar, dass das sportlich, Motorsport und rennfahrertechnisch gesehen einer der erfolgreichsten Menschen auf diesem Planeten ist und man kennt ihn quasi im nächsten Dorf nicht mehr. Und das ist schon hart.
Soll ich dir was sagen? Aber er hat in seinem Sport einfach alles erreicht. Wir reden von siebenfachen Weltmeistern Michael Schumacher oder jetzt eben auch Lewis Hamilton. Die können nicht unerkannt irgendwie ein Brötchen kaufen gehen in München oder wo auch immer. Er kann das. Hat übrigens auch Vorteile.
Ja, ich glaube, Sebastian.
Natürlich ist ein Riesenvorteil.
Ich glaube, Sebastian findet das gar nicht so schlecht.
Also ich bin da komplett bei dir. Natürlich, findet man als Rennfahrer wahrscheinlich sogar sehr gut, weil man diesen Überhype, den es über Hamilton und Co. dann eben gibt, den will man ja eigentlich gar nicht. Man will auch mal normal zum Essen gehen, will auch mal eine Nase bohren und am Ende nicht dabei gleich fotografiert werden, wenn man im Restaurant mal in der Nase popelt, ja. Also das ist mit Sicherheit nicht immer angenehm, keine Frage. Aber damit wollte ich nur sagen, dass dieser Sport, dieser extreme gigantische Sport, diese fahrische Leistung, die dahinter steckt, viel zu wenig gewürdigt wird. Das wollte ich damit eigentlich sagen.
Und da muss man sich nur die Bilder angucken bei den Kollegen von Sport 1 oder einfach im Netz auf der entsprechenden Seite der WRC, was die da fahrerisch leisten. Und ihr könnt mich gerne umstimmen, aber die verrücktesten und die krassesten und die komplett irrsten, neben dem ein oder anderen Motorradfahrer übrigens noch, das sind aber zumindest auf vier Rädern, das sind die Rallye-Fahrer, ne?
Absolut, deswegen ist er Franco Morbidelli gestern, nicht Valentino Rossi, der ist ja sonst auch immer in Monza mitgefahren, aber der bereitet sich auf ein Langstreckenrennen im Ferrari vor, was er irgendwann im Januar, glaube ich, fährt. Aber ich habe die beiden mal zusammengebracht, Valentino Rossi und Sebastian Ogier. Und das Standing, was Timo gerade angesprochen hat, wenn dann so eine MotoGP-Ikone den Namen Ogier hört, ging dann auf einmal alles ganz schnell mit Handysnummern austauschen und ähnlichen Dingen und Fotos für die Familie und so. Also Wale hatte da richtig leuchtende Augen, weil Sebastian Ogier für ihn, da war er noch nicht siebenfacher Weltmeister, sondern fünffacher, glaube ich, als ich die beiden am Sachsenring mal zusammengebracht habe, der hatte auf jeden Fall leuchtende Augen, als ich da auf einmal morgens um neun bei strömenden Regen mit Herrn Ogier um die Ecke kam. Also der weiß das einzuschätzen. Und wir ja auch.
Herzlichen Glückwunsch. Wir schicken ihm den Link zu diesem Podcast. Herzlichen Glückwunsch, lieber Sepp. Ich finde auch mittlerweile das Deutsch übrigens, auch da ziehe ich den Hut. Da hat Andrea einen guten Einfluss. Da scheint sie eine gute Lehrerin zu sein. Macht er gut, ne? Ist ja fast fließend.
Ja, du, Andrea hat ja ganz pauschal gesagt, ich rede sicher kein Französisch. Kannst du mich mal hinten rumheben? Entweder lernst du Deutsch oder wir sprechen nur Englisch zusammen oder gar nicht.
Das ist die Sprache. Am besten verstehen sie sich in der Sprache der Liebe, die beiden.
Ach, was für eine Romantik, ihr Podcast.
Amore, amore.
Übrigens ich habe noch einen. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal, will ich sagen. Heute, also wir zeichnen auf, Montagabend, heute, 7. Dezember, herzlichen Glückwunsch Martin Tomczyk zum 39. Geburtstag.
Genau.
Ja, hat er angekündigt. Nächstes Jahr ist der runde Geburtstag dann fällig und ich erinnere mich an Timos Rundengeburtstag. Das war eine klasse Party. Da hast du die Messlatte für den DTM-Experten bei Sat1, für den Martin jetzt schon mal ganz schön hochgelegt, aber gut, er hat ein Jahr Vorbereitungszeit, also der wird da schon was hinkriegen, der Tomczyk.
Ja. Ja, apropos DTM,
ich freue mich apropos auf die DTM, Einladung.
Weil du es gerade ansprichst, heute gab es die Meldungen, BMW will mit 4 Autos und zwar außer Konkurrenz den neuen M4 irgendwie in der DTM an Start bringen. Wie ernst ist sowas? Wie ernst kann man das nehmen?
Boah, ich würde sagen, jetzt warten wir erstmal ab, was da überhaupt ums Thema DTM passiert. Wir haben ja auch die Diskussionen um Schnitzer und ums Mampai-Team vorhin schon kurz erwähnt. Langjährige Säulen des BMW-Motorsportsprogramms, die da relativ unsanft vor die Tatsache gestellt werden, dass sie in Zukunft eben kein Werksteam mehr sind. Was sie sich da für einen Shitstorm eingehandelt haben, weil beide Mannschaften, sowohl die Bumper-Mannschaft als eben auch Team Schnitzer, ich sag nur nochmal Charlie Lamm den Namen, haben sich viele Fahrer zu geäußert, aber was die auf die Mütze gekriegt haben in Sachen Marketing, so auf den Fanseiten aufgrund dieser Entscheidung, da warten wir jetzt erstmal in aller Ruhe ab, ist ja erst im Mai der DTM-Start und im Moment passieren die Dinge ja so schnell, kann sich ja jeden Tag wieder was ändern. Sind wir optimistisch, hoffen wir, dass wir irgendwie Rennsport sehen werden. Ja, und dann gucken wir mal weiter. Aber auch das wieder ein weiterer schwarzer Tag, weil stell dir vor, du arbeitest im Hause Schnitzer. Timo kennt die Teams ja auch alle. Oder im Hause Mampai. Hast du dir da eigentlich Gedanken gemacht, wie du das Thema DTM bewältigst oder welche Rennserie du in 2021 bestreitest? Ja, auch da sind wieder Existenzen bedroht. Auch da geht es wieder um die Zukunft von ganz vielen Leuten, die da nichts für können, warum und auch wieso auch immer solche Entscheidungen getroffen werden. Aber da geht es auch wieder um Einzelschicksale und das nervt.
Ja, stimmt, 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 total. Warten wir es ab. Es ist, wir drei Hasen sind da tatsächlich wirklich auch im Reich der Spekulation unterwegs, genauso wie alle anderen. Wir lesen die Artikel, wir kriegen so ein bisschen was mit. Timo, du hast noch da am meisten Insights, aber was jetzt die Zukunft der DTM angeht, bleibt das Prinzip Hoffnung?
Ja. Und das sehen wir trotzdem als positiv, diese Hoffnung. Und es ist nicht alles schwarz, was kommt. Es ist mit Sicherheit viele Möglichkeiten, neue Perspektiven, die sich auftun werden. Und wie heißt es schön, wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf.
Und das haben wir heute, finde ich, ganz eindrucksvoll irgendwie besprochen, gerade wenn wir über die Themen Extreme E sprechen oder auch über die Themen der Formel E und der Dinge, die da eben jetzt auch auf uns alle dann in unterschiedlicher Art und Weise zukommen werden. Das ist spannend, das ist toll und warten wir es mal ab. Timo, ich bin ja immer noch sehr gespannt, in welchem Auto du nächstes Jahr sitzen wirst. Fakt ist, das können wir schon mal verkünden an irgendeiner Stelle. Du wirst in einem Auto sitzen. Und wenn es nur der Privatwagen ist und du deine Familie in den hoffentlich dann wieder Urlaub an die Nordsee fährst.
Ja, das wird nicht passieren, weil ich nicht an die Nordsee in Urlaub fahre, aber, okay. Aber es wird ein Auto geben und es wird wahrscheinlich auch ein Rennauto geben und es wird auch Familienurlaub geben. Also ich mache mir keine Sorgen, momentan ist tatsächlich für mich Challenge, dass quasi diese komprimierte Saison, die wir jetzt hatten, die eigentlich ja noch bis jetzt gelaufen ist, jetzt schon wieder anfängt sozusagen übermorgen in Anführungszeichen, dass ich das irgendwie mal checke, dass eigentlich jetzt übergangslos das Racing 2021 schon wieder losgeht.
Wahnsinn, ja. Ne?
Und nächste Woche arbeiten wir dann mal an Timos Handynetz, versprochen. Und wir kümmern uns mal um Gäste. Ne? Haben wir einige Zuschriften bekommen von Fans, die den einen oder anderen Vorschlag gemacht haben. Also ihr braucht da draußen keine Angst haben, dass wir das ignorieren. Nur wir hatten jetzt nach 2 Wochen Pause heute so viel zu besprechen, dass wir das mal zu dritt gemacht haben. Aber wir arbeiten dran. Wird ja ein langer, dunkler Winter.
Ein langer, dunkler Winter, aber uns wird es weitergeben und wir werden weiter miteinander und vor allem mit euch sprechen. Wie gesagt, Rückmeldungen sind ganz, ganz viele gekommen. Wir tauschen uns da übrigens WhatsApp-technisch immer aus, Handynetzmäßig, der Hinweis von Eddie gerade, weil wir eine Videoschalte via WhatsApp hier aufgebaut haben und da miteinander sprechen. Und am Bodensee ist heute tatsächlich das Netz am beschissensten.
Ist das so? Keine Ahnung. Also, Vodafone habe ich ja tatsächlich, ich reg mich ja immer wieder drüber auf über Handynetze. Ganz
auch,
ich stehe in Saudi-Arabien, ich schwöre, ich stehe in Saudi-Arabien, der Wüste im Niemandsland, habe 4G. Ich fahre auf der größten Süd-Norddeutschland-Verbindung auf der Autobahn und habe kein Netz. Da frage ich mich, wo sind wir überhaupt? Ohne Scheiß, nur mal kurzer Aufreger zum Schluss. Das geht gar nicht.
Da musst du mal, musst du mal an der Nordsee Urlaub machen. Ich könnte dir da so schöne Ecken zeigen. Da hast du auch Netz.
Okay, alles klar. Schatz, ich mach mit dir eine Tour in die Nordsee, versprochen.
Sehr gut.
Wen meinst du mit Schatz? Eddie oder mich? Oder wir fahren zu dritt? Machen wir Dreierzimmer.
Ja, alle drei zusammen.
Liebe Leute, also erstmal Jungs, gute Woche euch, was immer ihr vorhabt und lasst uns nächste Woche wieder einen schönen kleinen Podcast machen. Die Themen werden kommen, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Ganz sicher. In diesem Sinne. Gruß in die
Sehr
Runde.
Gerne.
Schönen Abend, schöne Woche.
Macht es gut.
Macht es gut alle zusammen. Wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, da würden wir uns natürlich freuen. Und wenn ihr Fragen habt, Eddie Mielke Official, Timo Scheider oder Matthias Killing, das sind unsere Instagram-Seiten, einfach anklicken, schreiben. Wir freuen uns drauf. Und wenn ihr Screenshots macht von diesem Podcast in euren Stories mit einem Swipe-Up, dem Spotify-Link, Apple, whatever, dann freuen wir uns auch. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.
Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.